Ja, danke. Danke, Ingrid, für diese wunderbare Vorbereitung. Ja, schon mit dem Gedicht am Anfang, der Auftakt und jetzt auch diese Befragung. Ihr seht, jeder von uns interpretiert dieses Wort, dieses schillernde Wort Freiheit ganz anders. Und ich glaube, es gibt kaum in der Geschichte der Menschheit einen Begriff, der so oft gebraucht, vielleicht aber auch missbraucht worden ist, wie dieser Begriff der Freiheit. Und jede Bewegung, die sich gebildet hat, um tiefgreifende Veränderungen eben herbeizuführen, hat den Menschen ein Leben in Freiheit eben versprochen. Und da brauchen wir gar nicht so tief in die Kiste der Geschichte hinein zu greifen. Wenn wir uns an unseren Kindergottesdienst eben erinnern, da haben wir vom Auszug der Israeliten aus Ägypten gehört. Und das war auch eine Befreiung, ja, eine Befreiung von der Sklaverei. Freiheit ist für uns Menschen ein ganz wichtiges Bedürfnis. Es ist der Wunsch nach Autonomie, Kontrolle. Ich kann selbst entscheiden. Ich brauche keine Angst zu haben, ja, wenn ich mich entschieden habe. Ich brauche keine Angst zu haben, zu leben, so wie ich bin. Da ist kein Pharao, der für mich entscheidet. Und unsere Gesellschaft behauptet für sich, dass die Menschen in ihr, also letztendlich wir, in Freiheit leben können. Und ja, ich will bezogen auf unsere Welt, auf unsere Erde, ich will in keiner anderen Gesellschaft leben. Denn ich glaube, bei all ihren Mängeln gibt es auf unserer Welt heute hier keinen besseren Ort. Wir können selber entscheiden, was wir tun, wo wir leben, mit wem wir leben, woran wir glauben. Und wir können in einem Vergleich mit anderen Gesellschaften in einem sehr weitgehenden Maße auch beeinflussen, wer unsere Gesellschaft organisiert. Es gibt bei uns keinen Pharao. Es gibt bei uns keinen Diktator, keine Einheitspartei, keinen Oligarchen, die uns ihren Willen eben aufzwingen. Und spätestens mit der nächsten Wahl, ja, die letzte, die ist ja erst ein paar Wochen her, besteht die Möglichkeit, die Richtung, in die wir uns entwickeln, zu beeinflussen. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Mehrheit in etwa die gleichen Werte teilt wie man selbst. Allein die Tatsache, dass wir eine Wahl haben, empfinde ich als einen Gewinn. Auch dann, wenn das Ergebnis nicht immer dem entspricht, was ich mir wünsche. Aber das gehört eben zu einer Gemeinschaft, die sich als eine Gemeinschaft von selbstständig denkenden Menschen eben begreift. Das gehört mit dazu, zu akzeptieren, dass die Mehrheit möglicherweise anders denkt als man selbst. Diese Akzeptanz des Willens der Mehrheit wird auch so lange funktionieren, solange die wesentlichen Werte, die wir miteinander teilen, die gleichen sind. Stopp. Halt. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn der Begriff der Freiheit zuvor mit Autonomie, mit Kontrolle, mit Entscheidungsfreiheit gleichgesetzt worden ist? Und jetzt unterwerfe ich mich im Rahmen der gemeinsamen Werte dem Willen anderer, nämlich der Mehrheit? Nun, ich bin der festen Überzeugung, dass es Freiheit in einer Gesellschaft nur dann geben kann, wenn es Regeln, wenn es Begrenzungen gibt. Die absolute Freiheit, die Anarchie, führt zum ungebremsten Recht des Stärkeren. Mit der Folge der Sklaverei und damit der Unfreiheit der Schwächeren. Jesus Christus spricht zu uns Wir lesen es im Johannesevangelium, die Kapitel 8, Vers 32 bis 36. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Der Sohn, Jesus Christus, Jesus macht uns frei. Er macht uns frei von der Sünde. Und diese Freiheit setzt voraus, dass wir die Wahrheit erkennen, nämlich dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist, um uns zu erretten. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern allein aus Gnade. Und Paulus formuliert in Römer 6, die Verse 3 fortfolgende, dass wir, die wir uns zu Jesus bekannt haben und auf ihn getauft worden sind, zwar mit ihm sterben, aber mit ihm in Herrlichkeit auch auferstehen werden. Wir sind, Vers 7, von der Sünde freigesprochen. Wir sind von der Sünde freigesprochen. Und so fordert Paulus uns in Vers 13 auf, dass wir eben gerade nicht in den Dienst der Sünde, sondern in den Dienst der Gerechtigkeit Gottes uns stellen. Wir sollen uns in die Gerechtigkeit Gottes stellen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Und konkret, im Jetzt und Heute, ist die Gerechtigkeit Gottes etwas, was erst dann relevant wird, wenn Jesus leibhaftig wiederkommt? Also in einer, wenn auch immer, wann auch immer eintretenden Zukunft? Wenn das so wäre, macht diese Aufforderung, dass wir uns schon jetzt in den Dienst der Gerechtigkeit eben stellen sollen, keinen Sinn. Paulus spricht in Präsens. Und diese Aufforderung, uns in die Gerechtigkeit Gottes zu stellen, die gilt auch für das Jetzt und für das Heute, für uns jetzt. Und was ist die Gerechtigkeit Gottes? Jesus Christus spricht uns in Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, dienen. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Größte, das ist das erste Gebot. Das zweite aber, das ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott voll und ganz lieben. Dem Nächsten lieben. Sich selber lieben. Bezogen auf die Freiheit, auf unsere Freiheit, heißt das jedenfalls, dass meine Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Und Jesus spricht hier nicht von unseren Schwestern und Brüdern. Er spricht vom Nächsten. Er spricht nicht von Familienangehörigen. Er spricht vom Nächsten. Er spricht nicht von Nachbarn oder Volksgenossen. Er spricht vom Nächsten, je nachdem, welcher Mensch in der jeweiligen Situation, in der sich die Frage stellt, unser Nächster ist. Und auch Liebe ist ein schillernder Begriff. Was ist denn Liebe? Unabhängig davon, was du unter Liebe verstehst, es dürfte unstrittig sein, dass Liebe jedenfalls bedeutet, Verantwortung füreinander zu tragen. Sich dafür einzusetzen, dass es demjenigen, den man liebt, auch wirklich gut geht. Du, mein Nächster, bist mir nicht egal. Ich werde nicht auf deine Kosten leben. Und wenn wir das ernst meinen, ist die Folge davon, dass wir unsere Freiheit so leben, dass es allen gut gehen soll. Ich behaupte, dass alle der heute diskutierten Reizworte, die letztendlich völlig wertfrei für ungelöste Probleme stehen, sich dadurch lösen würden, wenn wir Jesu Wort ernst nehmen würden und einerseits wirklich frei, aber auch eben in Verantwortung für die anderen Menschen in der Welt leben würden. Man mag darüber streiten, das ist heute nicht das Thema, ob es tatsächlich einen Klimawandel gibt. Man mag mich als dumm oder naiv bezeichnen, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass es ihn gibt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber unabhängig davon, wie man dazu steht, Fakt ist, dass der Meeresspiegel steigt. Dass Naturkatastrophen in den letzten Jahren zunehmen. Dass Ressourcen wie fossile Brennstoffe nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehen und wir, gerade wir hier in Deutschland, mehr verbrauchen, als im weitesten Sinne nachwächst. Dieser Lebensstil steht offensichtlich nicht in der Verantwortung gegenüber Menschen, die in diesen Fragen unser Nächsten sind, die also an Orten leben, die nur knapp über dem Meeresspiegel sich befinden und deren Lebensraum bedroht ist. Oder die unter Überschwemmungen leiden und ihr Hab und Gut verlieren. Oder vor unseren Kindern und Kindeskindern, welche die Ressourcen, die wir im Übermaß verbraucht haben, nicht mehr zur Verfügung haben werden. Man mag darüber streiten, ob soziale Gerechtigkeit weltweit ein erstrebenswertes Ziel ist. Ich meine ja, aber darum geht es nicht. Es dürfte unstreitig sein, dass ein T-Shirt für 5 Euro, ein entsprechendes Kleid, ein Handy nur dann zu Billigpreisen zu haben ist, wenn in Bangladesch oder anderswo, an anderen, ich denke, bekannten Orten, eine Näherin oder ein Arbeiter, vielleicht sogar ein Kind, unter Bedingungen arbeiten muss, die alles andere als menschenwürdig sind. Und auch wenn ich selber, da bin ich schwach, dieser Geiz ist geil Mentalität unterliege, sollten wir folgend aus diesem Gebot der Nächstenliebe nicht bewusster mit unseren Kaufentscheidungen umgehen? Allerdings, das kann ich nachvollziehen, ist diese Frage sehr komplex, denn auch hier in Gera gibt es Menschen, die bedingt durch ihre sozialen Verhältnisse einen beschränkten Entscheidungsspielraum haben und sich möglicherweise Produkte, die zu fairen Bedingungen gefertigt worden sind, schlicht nicht leisten können. Das ist ein schönes Beispiel, finde ich, für dieses Spannungsfeld zwischen, ja, was Liebe deinen Nächsten wie dich selbst eben aufwirft. Aber lasst uns einfach bewusster kaufen. Man mag darüber streiten, ob wir berechtigt sind, anderen Gesellschaften unsere Werte aufzuzwingen. Ich meine, nein, dazu sind wir nicht berechtigt. Wir dürfen für unsere Werte werben, da wir überzeugt sind, dass sie die besten sind. Gottes Gerechtigkeit ist die einzige, die trägt. Wenn jedoch diese anderen mit Gewalt ihre Werte aufzwingen, gehört es meines Erachtens sehr wohl dazu, zum Gebot der Nächstenliebe diesen Gesellschaften entgegenzutreten und Einhalt zu gebieten. Diese Beispiele lassen sich weiterspinnen und der heutige Gottesdienst würde sicherlich zeitlich gesprengt werden, wenn wir wirklich alles beleuchten wollten. Ich finde jedoch das Thema Freiheit, Liebe, Verantwortung hat noch einen weiteren Aspekt, den ich gerne mit euch beleuchten würde. Ich persönlich finde die Kapitel Römer 6 bis 8 einfach klasse. Bin begeistert. Sicherlich ist das ein Text, den muss man mehrmals lesen, um ihn so weit zu verstehen, wie es uns Menschen möglich ist, aber auch ein Text, in der unsere Realität und seine Widersprüche, in denen wir als Christen leben, sehr gut abbildet. Man spürt dem Text ab, dass Paulus zunächst mit sich selber ringt, wenn er in seinem Leben Anspruch und Wirklichkeit, aber auch Wunsch und Wirklichkeit miteinander vergleicht. Ja, also realistisch besieht. Römer 7, die Verse 14 folgende, hier auch wieder Vers 18 und 19. Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist mein Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, was ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und in den Versen 22 bis 24, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet, und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Paulus, einer der Apostel, möglicherweise derjenige, den wir heute in Gemeinden unseres Zuschnitts am häufigsten zitieren, ja, der räumt ein, schwach zu sein und der Sünde eben zu erliegen. Für mich persönlich, der ich mich selber mit meinen Fehlern kenne, ist das einerseits frustrierend, aber am Ende ist es unheimlich ermutigend. Frustrierend deswegen, dass meine Entscheidung, mich zu Jesus zu bekennen, getauft zu sein, offensichtlich eben keine Waschanlage ist, die alle Begierden, ja, die sich so in mir befinden und danach drängen, im Übermaß auch ausgelebt zu werden, eben abtötet. So ist es leider nicht. Ja, diese Waschanlage, die gibt es nicht, auch nicht die Taufe. Und offensichtlich leidet auch Paulus darunter, diese Begierden zu haben, die nicht dem Gesetz Gottes eben entsprechen. Aber offensichtlich hat Paulus sie nicht nur in sich, sondern er gibt ihnen auch nach, er tut das Böse, obwohl er das Gute will. Und das ist der frustrierende Teil. Wenn jedoch ein, nach meiner Auffassung nach, so heiliger Mann wie Paulus den Anfechtungen unterliegt, schwach ist, empfinde ich das zumindest mal als tröstlich, wenn nicht sogar ermutigend, angesichts meiner eigenen Schwäche. Aber das darf nicht dazu führen, dass ich in meiner Schwachheit, dass ich das sozusagen damit entschuldige. Ja, also wenn Paulus das darf, dann ich doch erst recht, ja, als kleines Licht. Paulus sagt ganz klar, dass er nach dem Gesetz Gottes leben will. Und so wäre es meines Erachtens auch nicht in Ordnung, wenn ich sage, na ja, Paulus war schwach, also ist ein bewusstes, sündhaftes Leben völlig in Ordnung. Ja, im Vers 25 lesen wir, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes. Mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Das heißt, der Wille, der Sinn nach dem Gesetz Gottes zu leben, der besteht. Wie ist es bei dir? Ich behaupte, dass in jedem von uns es eine dunkle Seite gibt, die dort schlummert oder gar wütet. Und Gott liebt dich trotzdem. Er liebt dich trotzdem. Und ich denke auch, dass gerade weil wir Gott lieben, der Wille da sein sollte, diese dunkle Seite abzulegen, uns frei zu machen, eben nicht der Sklave unserer Begierden eben zu sein. Allerdings verlangt das, dass wir ehrlich sind. Ehrlich gegen uns selbst und ehrlich gegen uns, gegenüber Jesus. Und da gibt es die harten, die klaren Fälle. Du bist süchtig, du bist getrieben von deiner Gier, auf den ersten Blick willenlos, Alkohol, Drogen, Konsum. Oder auch die Süchtigen nach bestimmten Emotionen, Gefühlen. Also nicht die Sucht nach bestimmten stofflichen Mitteln, sondern nach bestimmten Handlungen, die mir kurzfristig gesehen ein gutes Gefühl verschaffen. Nicht deswegen, weil ich es will, sondern weil ich es muss. Spielsucht, Pornofalle. Aber seien wir ehrlich zu uns selbst, da gibt es vieles unter der Schwelle auch, was unsere Gesellschaft als Sucht definiert, was jedoch typischerweise der Gier der Sünde eben entspringt. Die Gier nach mehr, mehr Geld, mehr Konsum, mehr Kick, Sport. Sport treiben, Bewegung, sein etwas Gutes, unbestritten. Es hält deinen Körper gesund und dein Körper ist ja auch ein Tempel Gottes. Gottes Geist wohnt in deinem Körper. Also wollen wir doch danach bestrebt sein, diesen Körper auch wohnlich zu gestalten. Allerdings ist es auch so, dass wenn ich Sport treibe, Hormone ausgeschüttet werden, die mir ein gutes Gefühl geben. Und je nach Konstitution kann es passieren, dass du dich nach diesem Gefühl sehnst und daher nicht mehr aufhören kannst. Und willst. Und diese Gier nach mehr, du bist wieder ein Opfer eben dieser Sünde geworden. Also selbst so etwas Positives wie Sport treiben kann zur Sünde werden, zur Gier werden. Uns unfrei machen. Klar ist ein Merkmal einer Sucht, dass diese Sucht stärker ist als der Wille, damit aufzuhören, so wie Paulus sagt, ich will es nicht, aber ich tue es trotzdem. Aber selbst dann, wenn der Wille aufzuhören schwach vorhanden ist, aber er ist vorhanden, ist Hoffnung. Denn Gott lässt uns nicht allein. Jesus ist Mensch geworden. Er kennt uns. Er weiß um unsere Bedürfnisse. Er weiß um die Bedürfnisse, die übermächtig werden, die zu Gier, zur Sünde werden. Römer 8, Verse 1 bis 4. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vor dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt war in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das ist ein sehr schwieriger Satz. Ich übersetze es für mich so: Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch, Gestalt der Sünde. Für uns Menschen, damit wir, die wir uns zu ihm bekennen, gerechtfertigt werden vor dem Gesetz. Wir sind nicht verdammt zum Tod, sondern wir sind befreit zur Herrlichkeit Gottes, allein durch Gnade. Weil Gott das will. Er will mit uns in Harmonie leben. Und er lässt uns nicht allein. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem ihr ruft, aber Vater, wir haben empfangen, Jesus hat uns gegeben, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns hilft, ein Leben in Freiheit zu führen, frei von Sünde, frei zur Gerechtigkeit Gottes. In dir lebt der Heilige Geist. Wie oft singen wir, wie oft beten wir vom Heiligen Geist? Uta sagte mir neulich, meine Frau, sagte mir neulich, dass wir viel zu wenig den Heiligen Geist bitten. Und ich finde, sie hat vollkommen recht. Als eine Gemeinde, die aus einem evangelikal geprägten Tradition eben kommt, steht bei uns das Wort, die Verkündigung im Vordergrund. Und ich halte das auch grundsätzlich für richtig. Allerdings besteht eben dann auch die Gefahr, dass der nüchterne Verstand ein zu großes Gewicht eben erhält. Und Gott spricht auf vielfältiger Weise zu uns. Er weiß, dass wir nicht nur einen Verstand haben, sondern wir haben auch ein Herz, wir haben Emotionen und wir haben auch eine Seele. Und auch wissen wir aus seinem Wort, dass er uns den Heiligen Geist gesandt hat, sodass wir gut beraten sind, unsere Sinne auch auf ihn zu schärfen. Was sagt dir deine innere Stimme? Was sagt dir dein Gewissen? Ich glaube, wenn wir uns aufrichtig und aus voller Überzeugung zu Jesus bekennen, so wird der Heilige Geist zu uns sprechen und uns damit Kraft geben und auf Wege aufzeigen, durch die es uns immer besser gelingen wird, uns von der Sklaverei der Sünde eben zu befreien. Wahre Freiheit ist möglich, wenn sie gepaart ist mit der Liebe zu unserem Nächsten. Ausdruck dieser Nächstenliebe ist auch die Verantwortung für andere Menschen. Und der Nächste ist nicht der räumlich Nächste, sondern bestimmt sich durch den Zusammenhang, in dem unsere Liebe, unsere Verantwortung gefragt ist. Auch als überzeugte Christen unterliegen wir nach wie vor den Anfechtungen der Sünde. Sie trachtet danach, uns unsere Freiheit zu nehmen und uns zu versklaven. Entscheidend ist, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen wollen, sondern Jesus Christus nachfolgen wollen. Und wir sind nicht alleine im Kampf gegen uns selbst, gegen die Sünde. Gott hat in uns den Heiligen Geist gepflanzt, der uns Kraft gibt, der uns leiten will. Lasst uns danach trachten, seine Stimme zu hören. Und lasst uns ein Leben in Freiheit führen. Amen.